Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Wir sortieren diesen Tag und das mache ich nicht alleine, denn bei mir ist die Frau meines Herzens, der weltgrößte News-Waschbär oder wie ich sie nenne, Captain Klartext. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Ist das nicht ein wunderbares Attribut?
Captain Klartext.
Neben Heinz Buschkowski, Rainer Wendt und Wolfgang Bosbach bist du mein Captain, nicht? Ich merke schon.
Die Schlagzeile des Tages
kommt vom Spiegel. Wegen Virusmutation EU-Ratspräsidentschaft beruft Notfalltreffen ein. Anlässlich der Gefahr durch eine neue Variante des Coronavirus hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ein Treffen einberufen, um über ein gemeinsames Vorgehen zu beraten. Ja, gestern rauschte die Meldung rein. Huch, wir haben in England eine Mutation des Virus. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte Form. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen eine Mutation weniger effektiv seien. Ja, es ist so ein bisschen so, es ist so ein Plot-Twist, so am Ende von 2020. Für mich ein bisschen bitterer, als wenn der FC Bayern München in der 93. Minute noch das Spiel dreht. Und jetzt, also meine Prognose ist, das Einzige, das künftig noch den europäischen Luftraum entern darf, das hat einen Schlitten und 9 Rentiere. Das geht jetzt schnell.
Es ist so beunruhigend. Ich mochte das Wort Mutation als Kind immer. Es hat mich an X-Men erinnert. Es war irgendwie was Cooles.
Ja.
Und jetzt denkst du dir, wir haben diesen Impfstoff. Alles war doch jetzt gut. Und dann kommt das. Boris Johnson hat gesagt, es sei 70% ansteckender als der uns schon bekannte Virus.
Ja.
Und da denkst du dir, good night and good luck. Also ein Kommentar beim Tagesspiegel hat das interessant analysiert und meinte, ja, das sei alles wahr und auch sehr besorgniserregend, aber kam auch nicht drum herum zu bemerken, dass es Boris Johnson natürlich sehr recht kommt, zu behaupten, dass sie es mit dem komplexeren Virus zu tun hätten und dass deren katastrophale Zahlen, was Infektionen, Neuinfektionen und Todesrate auch angeht, da natürlich jetzt eine gute Entschuldigung hat. So, es ist natürlich jetzt nicht die katastrophale Politik Johnsons, sondern hey, wir haben einfach einen komplexeren Virus hier in England.
Das ist interessant, ja. Also derzeit gilt, wie gesagt, das Virus als ansteckend. Es ist aber auch so, dass Experten, zum Beispiel Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das Ganze jetzt nicht für wahnsinnig alarmierend hält. Also Zitat, dass Mutationen auftauchen, sei nicht ungewöhnlich. Derzeit wisse man nicht, ob die beobachteten Veränderungen entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften des Erregers habe. Also zum Beispiel diese UK SARS-CoV-2-Variante wäre schon rund 20 Mal mutiert. Also die hat mehr Kostümwechsel gehabt als Lady Gaga. Also das muss einen jetzt nicht komplett aus der Ruhe bringen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Man muss jetzt mal rausfinden, wie sich das auf diese Spike-Proteine auswirkt, die natürlich ganz entscheidend sind bei der Immunabwehr. Wir wissen es nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Experten jetzt komplett in Panik geraten. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass die europäische Lösung das vorsieht, was sie immer machen. Sie machen halt einfach...
Mach die Grenzen zu!
Ja, jeder macht jetzt halt einfach komplett dicht. Und das war's jetzt. Zwei Dinge, die vielleicht noch interessant sind. Es geht jetzt gerade bei Twitter ein Tweet rum von Urschein, dem Chef von BioNTech, also der Firma, die den Impfstoff produziert.
Der Impfvater.
Der Impfvater, genau. Das ist, das sage ich gleich vorweg, es ist der Falsche. Der hat nämlich gestern Abend bei Twitter geschrieben, die von uns hergestellten Impfstoffe sind gegen das neue mutierte Virus gleichermaßen wirksam. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das klang beruhigend, ist aber halt eben nicht vom echten Urschein. Das muss man dazu sagen. Und was den Impfstoff angeht, vielleicht auch nicht ganz uninteressant zu wissen, weil die Frage immer mal wieder kommt, ob eine Impfung jetzt nicht gegen das mutierte Virus, sondern generell, ob eine Impfung vor Ansteckung schützt, also andere. Und da ist es so, dass die Studien derzeit noch keine Aussage darüber, darüber kann man keine Aussage treffen, liefern noch keine Erkenntnisse. Das heißt, wenn du geimpft bist, kannst du durchaus noch infektiös für andere sein. Also das ist so der Stand der Dinge, weil diese Frage ist immer wieder mal aufgekommen. Und es ist ja ganz schön, dass wir es an dieser Stelle, dass wir hier zur Klärung beitragen können.
Ja, und natürlich die Frage, ob es wie mit der Grippe Impfung dann
sein
wird.
Hey, Moment mal, hast du es mit der Grippe verglichen? Du hast da einen Aluhut auf. Was machst du denn
da? Nein, aber da ist es ja auch so, dass aufgrund der Mutation jedes Jahr eine neue Dosis braucht. Also muss wieder neu geimpft werden.
Ja.
Und da ist jetzt meine Sorge wirklich, dass gerade diese Aluhutträger und Impfkritiker sagen, ah, guck mal, jetzt müssen wir da jedes Jahr antanzen und die Ärmel hochkrempeln.
Die unbequeme Meinung.
Kommt vom Tagesspiegel, zumindest meldet es der Tagesspiegel. Es gibt den Pakt für lebendige Innenstädte. Unionsfraktion will Abgabe auf Pakete von Online-Händlern. Einem Bericht zufolge will die Union den Einzelhandel in den Innenstädten stärken. Dafür will sie die Online-Händler zur Kasse bitten. Ja, die Unionsfraktion im Bundestag plant laut einem Zeitungsbericht, Pakete im Online-Handel zu besteuern. Dem durch den Corona-Lockdown erschütterten Einzelhandel solle durch einen Pakt für lebendige Innenstädte unter die Arme gegriffen werden. Da kannst du mal sehen, was dieser Podcast auslöst. Jago Damarinic hat es am Freitag noch gefordert und zack, schon Anfang dieser Woche gibt es schon die ersten Umsetzungstendenzen. Man muss allerdings sagen, so richtig austariert ist das Ganze noch nicht.
Ja, ich habe mich gewundert, dass es von der CDU kommt, weil es so diese Richtung Vermögenssteuer und solche Sachen, das kommt ja eher immer vom Linken Lager. Und da dachte ich mir, ah, guck mal, dass es von der CDU kommt, zeigt eher dieses konservative Denken, dass du mit Onlinehandel wirklich nur Amazon, Alibaba und diese Leute verbindest, die wirklich fast null besteuert werden in Deutschland. Ja. Aber auf den Gedanken zu kommen, dass gerade die Einzelhändler, die wirklich auch Läden und Geschäfte in der Innenstadt haben, dass die gerade während Corona ausweichen auf Onlinehandel und das Spiel jetzt einfach kapiert haben, sich online aufstellen zu müssen. Ja, das berücksichtigen diese konservativen Leute nicht und denken wirklich, sie würden den Leuten da helfen.
Genau, das ist jetzt auch so, dass tatsächlich dann der Handel, ausgerechnet der Handel, sich dagegen auch ausspricht. Das meldet unter anderem die Welt, weil nämlich genau der Handel das sagt, was du dir gerade eben beschrieben hast, dass man sich fit gemacht hat, gerade nach dem ersten Lockdown, dass man den Online-Handel jetzt irgendwie auch betreibt, um halt eben das aufzufangen, was im Lockdown dann natürlich vis-à-vis nicht geleistet werden kann. Und da sagt zum Beispiel ein Sprecher, der im Online-Handel starken Otto-Gruppe sagte, dass diese Sondersteuer wohl Amazon treffen solle, Zitat, in Wirklichkeit aber vor allem mittelständische Unternehmen in Bedrängnis brächte. Der Handel in den Innenstädten sei wettbewerbsfähig, wenn er sich der digitalen Konkurrenz stellt. Und das muss man vielleicht auch mal unter anderem Armin Laschet erklären, der ja dazu aufgerufen hatte, auf Online-Käufe zu verzichten und stattdessen Gutscheine auszustellen. Das ist auch wirklich.
Also. Ja, und vor allem sind solche Vorschläge ja eigentlich auch ganz gut und richtig, aber lass die Leute erstmal wieder in schwarze Zahlen kommen. Also das Jahr war jetzt einfach ein Desaster und vom Zeitpunkt finde ich es echt saudämlich.
Unterm Radar.
Eklat im Weißen Haus, Donald Trump trifft Verschwörungstheoretikerin, das ist sogar Giuliani zu viel, schreibt die Frankfurter Rundschau. Donald Trump trifft im Weißen Haus Michael Flynn und Sidney Powell. Die Vorschläge der beiden sind bizarr. Selbst Rudy Giuliani geht das zu weit. Ja, Donald Trump hat bei einem Treffen am Freitag offenbar darauf gedrängt, die Anwältin und Verschwörungstheoretikerin Sidney Powell als Sonderberaterin zur Untersuchung angeblichen Wahlbetrugs zu benennen. Darüber berichteten mehrere US-Medien, darunter die New York Times. Also, da muss man sich mal vorstellen, es ist so, als würde Angela Merkel sagen, hier dieser Attila Hildmann, bring mir den, das ist doch ein guter Mann. Der ist doch sowieso andauernd hier vorm Reister, holt den da auch noch rein. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen ist das ja nicht das Einzige, was wir gehört haben über Trump. Ist ja auch so, während eines Auftritts beim rechten US-Sender Newsmax, also noch nicht mal mehr Fox, auch interessant, brachte Michael Flynn die Option für Donald Trump ins Spiel, das Militär einzusetzen und Kriegsrecht zu verhängen, um die Präsidentschaftswahl erneut durchzuführen. Michael Flynn ist ja gerade eben erst begnadigt worden.
Hat sofort jetzt wieder eine große Fresse und mischt mit. Sehr beunruhigend wieder.
Unglaublich, ne?
Aber was ich an der ganzen Nummer so schön finde, ist, das sind solche ungeheuerlichen Vorgänge, die da gerade passieren, wo wir vor einem Monat oder vor zwei Monaten echt noch alle aufgehorcht hätten. Aber jetzt wirkt es so, als hätte irgendjemand an diesem Volume-Regler gespielt. Es ist alles auf sehr leise und man hört kaum noch was. Also lame duck indeed. Man hört gar nichts mehr davon und denkt sich, ach, lass den senilen Zirkusaffen reden. Interessiert nicht mehr.
Das ist interessant. Genau, es ist so ein bisschen, du kennst den Film, glaube ich, noch, The Incredible Shrinking Man. Auf Deutsch lief der Film unter dem Namen Die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Und das ist hier eigentlich die unglaubliche Geschichte des Mr. T. Er wird immer kleiner. Und ist irgendwann für seine Restwelt nicht mehr wahrnehmbar, weil er halt einfach so auf Mikrobengröße schrumpft. Und wir wohnen dem gerade live bei, weil natürlich wäre genau das, was du sagst, wäre vor 6 Wochen bei Twitter, wäre das rauf und runter gegangen, mit einem Alarm kommentiert worden. Und jetzt ist es so, whatever. Aber dann, man muss ja auch sagen, also gegen das, was da momentan im Oval Office rumläuft, da ist ja selbst die Besetzung von Tiger King sowas wie The West Wing. Also es ist wirklich erstaunlich, aber es sieht so aus, als hätten wir am 20. Januar damit bis auf Weiteres erstmal nicht mehr viel zu tun.
Du hast mich aber bei Mr. T verloren. Ich muss jetzt an den coolen Typen vom A-Team. Sorry.
Treat your mama right.
Gewinner des Tages.
Das ist Leon Goretzka, Mittelfeldgranate vom FC Bayern. Die FAZ schreibt: Bayern-Spieler Goretzka, die AfD ist eine Schande für Deutschland. So zitieren sie ihn. Leon Goretzka hat sich abermals klar gegen die AfD positioniert und ist dafür nach eigenen Angaben von Unterstützern der in Teilen rechtsextremen Partei angefeindet worden. Zitat: Speziell durch die Corona-Krise wurde noch offensichtlicher, welche Partei das ist, sagte der 25-Jährige in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Und das finde ich insofern schon bemerkenswert, als Fußballer sich in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgesprochen selten politisch geäußert haben. Wir haben ja vor ein paar Folgen ja schon mal darüber gesprochen, dass es mehr werden. Aber Goretzka sticht meines Erachtens immer wieder besonders heraus, was das angeht.
Und dann noch mit 25 Jahren Respekt, den Mund da aufzumachen. Und nochmal, klar, Fußball positioniert sich immer gegen Rassismus. Die haben da ganz viel Symbolik, auch vor den Spielen immer, und Trikots zeigen und irgendwelche
leeren Gesten.
Ja, sowas können die gut. Aber ich finde das toll, wie konkret er da jetzt will, auch wirklich die AfD zu benennen und zu wissen, dass vielleicht wirklich viele Fans, wie hatte Michael Jordan es damals gesagt, als er sich politisch nie positionieren wollte, Republicans buy sneakers too.
Ja,
ja, das ist
die Schnittmenge ist natürlich
toll, absolut
gegeben. In jedem Fanblock, in jedem Stadion gibt es natürlich auch ein nicht übersehbaren Teil an Rechten und an AfD-Wählern, wenn das nicht mal dasselbe ist. Und sich da so klar zu positionieren, macht dir das Leben als öffentliche Person auf jeden Fall nicht leichter. Also da gibt es viele andere, die sagen, tut mir leid, den Stress tue ich mir nicht an. Er hat sich ja unter anderem in diesem Jahr auch mit der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer getroffen, sagt, trotz all des Leids, das sie erfahren hat, ist sie so ein positiver Mensch geblieben. Sie sagt, dass sie Menschen liebt, so sagte Leon Goretzka. Das ist nach dem, was Frau Friedländer durchlebt hat, eigentlich unvorstellbar. Und sowas, muss ich sagen, erlebe ich von Profisportlern, Profifußballern selten, dass sie sich so sehr mit solchen Dingen auseinandersetzen.
Ja, auch als er gesagt hatte, man habe sich mit der Causa Özil da wirklich keinen Gefallen getan, so wie umgegangen wurde mit der ganzen Geschichte. Und da dachte ich mir auch, so rückblickend, reflektierend, toll, für einen 25-Jährigen noch mal mehr beeindruckend.
Absolut vorbildhaft. Im selben Verein gibt es jemanden, der ist noch Vorstandsvorsitzender, der saß gestern im Sport1-Doppelpass und nahm Bezug auf die Spuckattacke von Gladbachs Markus Thüram gegen den Gegenspieler Stefan Posch. Den hat Thüram angerotzt. Das geht natürlich gar nicht und das ist absolut beschissen. Und Thuram hat sich schon entschuldigt, trotzdem eine fette Sperre aufgebrummt bekommen von Gladbach. Ein komplettes Monatsgehalt, Strafe. Das ist nicht wenig. Und Kalle Rummenigge war im Grunde genommen schon durch die Tür in der Sendung. Man war sich schon einig, das geht gar nicht. Plötzlich kam Rummenigge um die Ecke und sagt, völlig unmotiviert, was wäre eigentlich passiert, wenn es umgekehrt passiert wäre? Der Posch, den Thuram bespuckt hätte, dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte oder was?
Und du denkst wirklich so, in die Hose geschissen.
Ja, genau, wie so ein Columbo des Scheiterns, musst du dann doch nochmal umdrehen und Unsinn reden. Und du denkst, was will der Mann uns denn damit sagen? Also es ist mindestens Whataboutism, lässt aber halt eben auch eine seltsame Haltung zum Thema Rassismus. Und
ja, total entlarvend. Eigentlich verrät er damit, was er von den ganzen Protesten der letzten Monate auch gehalten hat, dass es alles übertrieben ist und keine Berechtigung.
Ja, als wäre
findet.
Das auch so eine Art politischer Luxusartikel, den sich schwarze Spieler gönnen, um sich dann über andere zu stellen. Also was als wäre das so eine Art Hysterie, die er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo es herkommt. Und er weiß natürlich der Sache im Sinne der Bundesliga einen Bärendienst, aber natürlich auch dem FC Bayern, der unter anderem ja in diesem Jahr ja auch massive Probleme hatte mit rechten Umtrieben in der Jugendarbeit, was auch nicht mit der Hartnäckigkeit verfolgt wurde, was man von dem Verein hätte erwarten können. Das wirft in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal ein ungünstiges Licht. Und da muss man halt wieder festhalten, es bleibt dabei, Schwarz mag Kalle Rummenigge nur seine Rolex. Naja, viel Glück auch weiterhin.
Blattgold.
Ist Alexander Kekulé ein Blender? Das fragt der Spiegel. Es ist so, dass der Artikel im Spiegel, der ist wirklich sehr unterhaltsam und lesenswert, die Frage also vorsichtig stellt, ob Alexander Kekulé sich einfach lieber in der Öffentlichkeit präsentiert oder vielleicht nicht doch ab und zu auch mal forschen sollte. Zitat, in der Öffentlichkeit tritt Kekulé als Pandemie-Experte auf, doch in Fachkreisen und an seiner Uni in Halle heißt es, dass der Professor wenig forscht und viel streitet. Ja, erstmal sein Name, ja, Alexander Kekulé. Also er hat wohl in einem Lebenslauf, den er seiner Dissertation am Fachbereich Chemie der Freien Universität Berlin beifügte, da hat er sich als Alexander S. Kekulé von Stradonitz zu erkennen gegeben, also so als Nachfahre des Forschers August Kekulé von Stradonitz, ein berühmter Chemiker. Das lässt sich wohl nicht so ganz, es lässt sich wohl nicht wirklich belegen, dass er ein Nachfahre sei. Es gibt einen Artikel in der Zeit, der bestreitet das sogar aktiv.
Oje.
Denn Kekulé hieß als Kind mit Nachnamen Urchs. Kekulé ist der Mädchenname seiner Mutter, den er sich zugelegt habe. So. Und
ist das so eine Nummer wie dieser Hochstapler in den USA, der deutsche Clark Rockefeller? Nein, ich fand den Artikel wirklich die Headline allein so als Frage zu formulieren.
Aber schon tendenziös, ne?
Also ich dachte dann auch, kommt jetzt nach ein paar Absätzen raus, nein, er ist kein Blender. So natürlich ist das Fazit dann Blender.
Ja, das, also er ist kein Hochstapler, er ist schon Professor und er forscht auch, aber er forscht wahnsinnig wenig. Also das ist halt einfach erkennbar, er forscht wahnsinnig wenig. An der Universität ist man ein wenig traurig, Zitat, Kekulé füllt den Lehrstuhl nicht ausreichend aus. So, und interessant ist halt eben auch zum Beispiel das hier, unter der Kolumne wies die Redaktion Kekulé nicht nur als Professor aus, sondern auch als Direktor des Instituts für biologische Sicherheitsforschung in Halle. Bei dem Institut handelt es sich um eine GmbH, die zwei in München wohnhafte Gesellschafter hat. Und zwar Alexander Kekulé und seine Mutter. Und da kommt so viel zusammen, man denkt so.
Ja, Drosten hatte doch damals auch über ihn gesagt, also dass Kekulé nichts publiziert hätte, was Wert hätte.
Ja, um das erstmal zu diskutieren, dazu müsste er erstmal was veröffentlichen, genau. Und
genau.
In der wissenschaftlichen Welt kennt ihn niemand, so das Lagerfeld-Zitat.
Ja.
Ja, und wir müssen zu, so im Laufe der Zeit kommt man so langsam an den Punkt, wo man denkt, ne.
Mehr Lauterbach.
Ja, da kann ich nur verwarnen. Also da muss ich sagen, da kann ich das auch sehr auf Kante genäht.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Die Süddeutsche schreibt Cyberpunk 2077, warum Sony das wichtigste Spiel des Jahres aus seinem Store nimmt. In einer Zeit ohne Kinos, ohne Theater, ohne Konzerte versprach das Blockbuster-Game Cyberpunk 2077 das Kulturereignis des Winters, wenn nicht des Jahres zu werden. Nun könnte es sich stattdessen zu einem historischen Flop entwickeln. Ja, eine Woche nach der Veröffentlichung hat Sony angekündigt, den Titel aus seinem PlayStation Store zu entfernen. Also das Ding war in der Entwicklung unfassbar teuer. 270 Millionen Euro sollen in das Projekt geflossen sein. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus, als sei so eine Art Fire Festival als Computerspiel. Das Ding hat wohl wahnsinnig viele Mängel.
Ja, und peinlich an der Nummer, auch zweimal wurde die Veröffentlichung wohl verschoben.
Ja.
Das wurde mega gehypt und die Software hat einfach massive Probleme. Bugs, Glitches und irgendwie fliegen sinnlos Autos durch die Gegend. Die Grafikkarten der Leute passen wohl nicht und es ist so schlimm, dass ein Rezensent wohl einen epileptischen Anfall erlitten hat, weswegen die Veröffentlichung auch schon mit so einem Warnaufkleber rauskam.
Ist ja wie die Tweets von Trump.
Ja, und dann denkst du dir, ach Mann, es klang so vielversprechend. Ja. Keanu Reeves hatte da wohl auch Dialoge gesprochen und jetzt ist einfach...
Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch.
Zur Weihnachtszeit vor allem.
Ja, ja, na eben. Also hier ein Rezensent der Süddeutschen Kaspar von Au kritisiert, dass die Figuren mitunter auf der Ladentheke statt davor oder inmitten der Motorhaube des eigenen Autos herumstünden, an den Palmen am Straßenrand tanzen die Pixel. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie die Kontrolle des öffentlichen Raumes in Sachsen oder so eine Querdenker-Demo im LPG-Markt in Berlin. Also da, das wird, ja, ein schönes Zitat noch. Christian Schiffer, Herausgeber des Gaming-Fachmagazins WASD. Ich will nicht sagen, dass es das Wirecard der Spielebranche ist, aber es hat schon ein paar Züge davon.
Das hat mich überrascht.
Hosianna, das Kölner Stadtarchiv, also das neue, ist fertig. Das meldet t-online.de. Gut 11 Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist jetzt der Neubau so gut wie fertiggestellt. Ja, Niki, da warst du noch zu klein, das weißt du nicht. 2009 ist das alte Stadtarchiv eingestürzt. Dabei sind 2 Anwohner ums Leben gekommen. Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Unzählige historische Dokumente in Köln, das ist also quasi ein alter Einkaufszettel von Willy Milovic und natürlich ein alter Playboy vom Sänger von De Höhner. Das war tatsächlich wirklich tragisch damals. Schuld war wohl, ich zitiere, das Kölner Landgericht urteilte 2018, dass das Archiv wegen eines gravierenden Fehlers beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle unterhalb des Gebäudes eingestürzt war. Und es ist halt so, dass also bei dem Bau dieser U-Bahn-Station wurde unfassbar viel Material geklaut, Eisenstreben und so. Dann wurde irgendwann ermittelt, dass ungefähr nur noch 17% dieser Metallstreben da unten waren. Deswegen war klar, dass da nichts mehr halten konnte. Da ist das Ding eingekracht. Interessant war damals, der Kölner Express hatte so 14 Tage nach dieser unter anderem ja auch menschlichen Tragödie, sahst du vorne auf dem Titel, sahst du halt einfach die Trümmer und so einen Riesenpfeil, der dann auf so einen winzigen Punkt unter den Trümmern zeigte. Und dann sahst du dann in so einem Bildausschnitt so einen Kater und dann stand drüber, ein Wunder, Felix lebt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, Felix lebt mittlerweile nicht mehr, aber das Stadtarchiv ist jetzt neu aufgebaut. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, das eingekrachte Stadtarchiv hat sich meines Erachtens architektonisch eigentlich ganz stimmig in den Rest der Umgebung eingefügt.
Denn Kölnhass kennt keine Grenzen.
Ich liebe doch die Kölner.
Das gibt's doch gar nicht.
Den sogenannten Veganuary, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, NTV schreibt offener Brief an alle Promis, rufen zum Veganuary auf. Oder ist es der Veganuary, weil vegan?
Ich weiß es nicht, aber es ist von den Machern von Sober Oktober und November. Und die Macher bringen ihn jetzt. Veganuary.
Ja, den brauchst du gar nicht so. Die 2014 gestartete Kampagne wächst von Jahr zu Jahr. Auch 2021 sind Menschen weltweit wieder dazu aufgerufen, sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Promis wie Paul McCartney und Bryan Adams unterstützen die Aktion zum Wohle der Erde. Da kann man ja erstmal nichts gegen sagen. So, ne, wir selber haben ja noch an diesem Wochenende festgestellt, dass vegane Kost nicht zwingend nach Pappmaché schmecken muss. Du hast ja veganes Hack, haben wir ja probiert. Und
das
du hast
super.
Du hast ja eine Bolognese, es hat wirklich super geschmeckt. Du hast ja eine Bolognese gemacht. Und
vor allem mit meiner Special-Zutat?
Deine geheime Zutat. Zwiebeln. Das war eigentlich das Beste, wo sie da an der Pfanne stand und sagte immer, hier habe ich meine, was, das schmeckt ja fantastisch. Ja, ich habe eine geheime Zutat.
Ich kann nicht kochen, lass mich in Ruhe.
Es hat wunderbar geschmeckt, das ist ganz toll. Aber wirklich Veganuary. Und dann, was kommt denn im, also dann, wie gesagt, November, Sober Oktober. Im nächsten Jahr kommt dann natürlich der Fever February, ist ja völlig klar. Und natürlich der, wir sind alle am March. Ne? Ah. Ich arbeite noch dran.
Aber weißt du noch den Vorstoß der Grünen? Eine Woche,
wie war es? Der hängt ihn bis heute nach.
Ein Tag! Ja. Es ging nur um einen Tag Kantine, und wir alle so
fleischlose Alternative in der Kantine, ja.
Genau, und da, wie da die Reaktionen waren, da wusstest du, es ist ein weiter Weg.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, was die Bild sagt, das wissen wir seit ein paar Tagen umso mehr, denn es gibt ja jetzt die Doku Bild macht Deutschland, produziert von Constantin Entertainment für Amazon, und das ist schon sehr spannend. Die ganze Doku hat 7 Teile oder kurz 98.385.272 Schachtelzigaretten umgerechnet. Ist ein interessanter Einblick in das Innenleben der Bild-Redaktion. Ein Jahr lang wurden sie, glaube ich, begleitet.
Genau.
Und das ist schon spannend zu sehen.
Also ich habe mir ein paar Kommentare und Rezensionen dazu angeschaut in Zeitungen. Die FAZ verreißt das Ganze, nennt es peinlich, mangelnde Distanz zur Bild-Zeitung und sehr unkritisch. Aber ich fand die Doku, wir haben uns ja die 7 Teile innerhalb von 2 Tagen angeschaut. Ja. Ich fand die Dokumentation super, weil ich brauche keinen Kommentar. Ich weiß, was die Bild-Zeitung in etwa ist, wie sie sind.
Man begegnet dann, ihr ja auch täglich am Nachrichtenstand.
Genau. Und deshalb fand ich genau diesen Approach, dieses einfach draufhalten, Kamera rollen lassen.
Ja, sollen und sich doch selber die Hose runterziehen. Und das sieht man dort ja auch.
Genau. Und dieses nah dran sein, das bekommst du. Und das fand ich super. Und dafür brauche ich wirklich keinen Kommentar.
Das ist ja aber auch so ein bisschen die Ausprägung des mitunter modernen Journalismus, der allen Dingen immer abnötigen will, dass da einer dabei steht und das Ganze sofort kritisch einordnet und dann sofort Fußnoten macht oder im Zweifel noch entsetzt kommentiert. Das meinen Sie doch nicht ernst, Herr Reichelt. Also ich habe es nicht gebraucht. Und wie gesagt, die Bild-Zeitung ist die Bild-Zeitung. Das ist nicht Rai Uno oder Fox News, ein Sender oder irgendwas, was wir den Deutschen näher bringen müssen und erklären müssen. Wir sehen jeden Tag, was die machen. Und jetzt haben wir doch einen relativ offenen Blick ins Binnenleben. Und ich glaube, die Bild-Zeitung hat der Produktionsfirma diese Einblicke auch nur gewährt, weil die sich natürlich erhofft haben, als der coole Fernsehsender darzustellen. Man hat schon erkannt, dass die Bild ein großes Interesse daran hatte, vor allen Dingen Bild-TV zu featuren als so eine Art deutsches Fox News und aufstrebendes Medienunternehmen. Sonst hätten sie es, glaube ich, gar nicht gemacht.
Genau, und ich habe auch gelesen, allein in 2020 haben sie angeblich 10% mehr Bild Plus Abonnenten für sich erobert. Also sie sind schon eine Gewalt. Also die mächtigste Zeitung in ganz Europa.
Sie lassen ja auch alle Politiker antanzen. Heiko Maas saß da vor Julian Reichelt und Ronsheimer wie beim Bewerbungsgespräch.
Genau, und solche Sachen, nur die Körperhaltung dieser Politiker zu sehen, wie Seehofer sagt, die Bild-Zeitung hält sich sehr nah an der Wahrheit.
Oder? Seehofer, Andrew the Giant übrigens, ne?
Der war riesig, ja. Aber ich fand genau diese Eindrücke, die muss man ja nur sehen. Du musst das ja nicht kommentieren. Und das fand ich echt super. Auch interessant zu sehen, dass die vernünftigsten Stimmen in der Redaktion anscheinend echt so Leute wie Wagner sind.
Ja, das ist eigentlich das Witzigste. Plötzlich ist Franz Josef Wagner die Stimme der Vernunft. Das muss ich sagen, das hat mich ziemlich betroffen gemacht. Zu dem kommen wir sofort. Aber eins noch, nur zum Thema Bild-TV, weil das hätte man vielleicht wirklich mal sagen können, dass Bild-TV nicht so erfolgreich ist, wie sie es vielleicht in der Doku dargestellt haben. Ja, ich sage nochmal, die Sondersendung zur US-Präsidentschaftswahl verfolgten in der Nacht vom 3. auf den 4. November im Schnitt ganze 11.000 Zuschauer. Ja, selbst auf dem Höhepunkt der Berichterstattung waren es nur 22.000. Und die Live-Sendung gucken in der Regel so 1.000 bis 3.000 Menschen. Das ist für einen angestrebten Fernsehsender ist das, also das.
Aber es war auch schon echt eine Promo. Ich habe mir echt vorgestellt, wenn ich ein Teenie wäre und mir das anschauen würde, ich hätte Bock da zu arbeiten. Diese Redaktionssitzung, wo sie einfach alle auch noch Zigaretten, noch nicht mal Vaping, sondern ganz oldschool Zigaretten rauchen. Ja, war irgendwie spannend zu sehen, wie Sachen einfach diskutiert werden. Und ich fand es sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam. Die quasi so Mad Men für die Generation Apple Watch. So, und jetzt kommen wir zur Stimme der Vernunft aus dem Bild-Tower. Post von Wagner betrifft Corona-Mutation. Und du wirst jetzt gleich was feststellen. Es ist fast wie bei den Mutanten in den X-Men-Filmen.
Da verändern sich Mutanten in Wesen, die an Wänden hochgehen, an Decken gehen. Zuerst glaubten wir, dass das Coronavirus ein dummes, einfaches Virus wäre. Der Schrecken ist, dass es sich verändert. Es kann die Wände hochgehen. Es kann die Schwerkraft aussetzen. Ein Mutant hat Kräfte, die kein normaler Mensch mehr hat. Dieses Virus hat anscheinend Überlebenskräfte. Ich weiß nicht, was für ein Wesen das ist. Es ist schlauer und böser, als man es sich denken kann. Ich will leben. Das Virus will leben in unseren Körpern. Wir müssen weiterkämpfen. Auch wenn es so ein kleiner, blöder Scheißkerl ist. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das darf alles nicht wahr sein. So, kommt zum Schluss, weil es unsere letzte Episode ist, also deine und meine, Niki. Mein Gewinner des Jahres, Andi Scheuer. Corona hat nun wirklich dafür gesorgt, dass er einfach nicht gefeuert werden konnte, weil man zu viel beschäftigt war mit allen anderen Dingen. Jenga-Andi hast du ihn
genannt. Jenga-Andi, sein Gebäude ist mittlerweile ein Wolkenkratzer und er fällt einfach nicht um. Mein größter Verlierer des Jahres ist wirklich Jens Söhring. Nach 33 Jahren wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslänglich verurteilt in den USA. Es stellte sich alles als Justizirrtum heraus. Er wurde im Dezember 2019 freigelassen, hat sich gefreut, kam am Frankfurter Flughafen an, hat gesagt, ich freue mich so, war so euphorisch. Wir haben uns alle mit ihm gefreut. Nur damit dann Corona zuschlägt und es heißt, stay the fuck at home. Der arme Mann, der Lockdown. Arme Jens Söhring.
Schön, dass er Lockdown 1 und 2 schon mitbekommen hat. Ja, dann wünschen wir allen Beteiligten einen wunderschönen Montag. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen bis Mittwoch.
Guten Rutsch an alle. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.